Für die aktuelle Jahresausstellung Kipppunkt habe ich mich mit Julia Taut in der Halle 267 getroffen.
Unter dem Titel Kipppunkt setzen sich die 56 ausstellenden Künstlerinnen und Künstler mit einem der drängendsten Begriffe unserer Zeit auseinander. Der Kipppunkt beschreibt jenen kritischen Schwellenwert, an dem ein System, sei es ökologisch, gesellschaftlich oder ganz persönlich, eine unumkehrbare Veränderung erfährt. In einer Zeit multipler Krisen und rasanter Transformation wird dieser Moment des Umschlagens zum zentralen Motiv der künstlerischen Auseinandersetzung. Und damit, Sascha, steigen wir ein in die Halle 267, Hamburger Straße 267, und wir probieren heute ein neues Format aus, wir zwei.
Genau. Wir haben uns direkt in der frisch gehängten Halle getroffen und werden jetzt einfach so eine Art Rundgang machen und das Recording-Gerät mitnehmen und dabei erzählen und dabei versuchen, uns nicht in Kabeln zu verheddern.
Das wird auf jeden Fall eine große Herausforderung, weil wir sind hier so umgeben von meterlangen Audiokabeln.
Genau, ich glaube nämlich nicht an Bluetooth und deshalb sind wir jetzt aktuell gefährdet zu stolpern.
Hast du da auch so Angst, so wegen so Wellen und Gehirn und dem fliegenden Spaghetti-Monster, oder ist das eher so ein...
Nee, eher, dass das irgendwann aufhört aufzunehmen, weil die Connection weg ist, ich das nicht mitkriege und wir stundenlang richtig cooles Zeug erzählen und dann keiner mehr, und es im Endeffekt keinen Podcast gibt.
So, damit sind wir jetzt gewappnet mit Kabeln, aber ob wir jetzt richtig wichtiges Zeug erzählen, wird sich zeigen.
Der Versuch, richtiges Zeug erzählen, ist ja immer schon zum Scheitern verurteilt, aber das ist ja die Philosophie eines Podcasts.
Ja, stimmt. Da gibt's da kein Scheitern. Ja gut, das ist nur, irgendwann finden es die Leute langweilig und schalten dann ab.
Genau. Oder halt schlecht genug, um interessant zu sein, das geht auch.
Genau, und das mit der Aufnahmequalität ist natürlich auch noch ein Punkt und deshalb ist das heute hier auch ein bisschen experimentell.
Genau, weil die Halle ist, wie man hört, sehr hallig. So, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, das war ja jetzt die Heilfahne. Deswegen halten wir uns so Ansteckmikrofone direkt an den Zahnschmelz und versuchen es damit.
Hamburger Straße 267, Halle 267, Städtische Galerie. Das ist eine wunderschöne Ausstellungshalle und wir freuen uns einfach immer total, dass wir hier sein dürfen, weil in dieser Ausstellung Kipppunkt, habe ich ja eingangs schon gesagt, 56 Künstlerinnen und Künstler, das erste Mal, dass wir eine Kooperationsausstellung mit einem anderen BBK innerhalb unserer eigenen Jahresausstellung machen. Wir haben 9 Künstlerinnen und Künstler aus Celle eingeladen, deren Positionen hier eben inmitten der Werke der BBK Braunschweig Künstlerinnen und Künstler gehängt sind. Und Sie können sich das vorstellen, es sind insgesamt 66 Werke, es sind Rieseninstallationen, kleinste Formate, Skulpturen, Gemälde, Malerei, Zeichnung, alles Mögliche, eine Soundinstallation. Und wenn man sich das so vorstellt, von 56 Menschen, 66 Werke, da braucht man mindestens die große Halle 267, um das irgendwie adäquat zeigen zu können.
Und war das dann bei denen ausgeschrieben, dass sich darauf beworben wurde, oder wurden gezielt Leute eingeladen?
Wir haben das so gemacht, wir haben auch für unsere eigenen Mitglieder so eine Art Serviceleistung und die heißt die digitale Vorabjurierung. Denn wenn unsere Mitglieder zum Beispiel eine große Installation planen oder vielleicht eine mediale Ausstellung, bei der sie Technik, Beamer, whatever benötigen, oder wenn sie zum Beispiel irgendwelche monströs großen Formate haben, die ja hier Gott sei Dank in der Halle gehen, dann wäre es ja total schade, wenn sie all diese Sachen erst zur Jurierung mitbrächten. Und das ist der Sinn dieser digitalen Vorabjurierung. Wenn man dann eben Werke hat, die diese Kriterien erfüllen, können unsere Künstlerinnen und Künstler sich vorher bewerben und dann kommt die Jury schon mal zusammen und dann gibt es dann schon mal so eine kleine Auswahl an Arbeiten, die man vorher schon festlegen kann. Und vice versa haben wir das mit den Kolleginnen und Kollegen aus Celle gemacht. Wir haben die also auch angeschrieben mit unserer Einladung, sich zu bewerben. Und auch da gab es für diese Kolleginnen und Kollegen aus Celle eine digitale Vorabjurierung. Und dementsprechend wurden diese Positionen, die wir hier eben zeigen, aus einer Vielzahl von Bewerbungen aus Celle ausgewählt.
Alles klar. Und wo du gerade meintest, die großen, monströsen Werke, und wir hatten vorhin schon, bevor wir aufgenommen haben, diese Feststellung, dass die Halle dem das meistens das Monströse nimmt, weil selbst die größten Werke, die man kaum transportieren kann, hier dann plötzlich halt sehr an Größe verlieren, weil die Halle so hoch ist.
Ja, das ist so. Also wir gehen ja noch umher und sprechen so über einzelne Arbeiten und erzählen ein paar Anekdoten, aber was sozusagen Lieferbedingungen angeht, habe ich eine neue Lieblingsgeschichte, und zwar bei einem Werk von einer Künstlerin sehen wir später noch. Und die kam hierher mit einem tragenden Freund. Die hatte ihr großformatiges Öl auf Leinwandgemälde in so einer Art Holzkasten gebaut und festgeschraubt. 1,70 m x 1,70 m. An beiden Seiten des Holzkastens waren Griffe. Und der geplante Transport, den ein Freund übernehmen sollte, der ist leider ausgefallen. Und dann haben die dieses monstergroße Werk vom Madameweg hierher getragen, in dieser Haltevorrichtung.
Das ist ja so ein Fitzcarraldo-Moment, wie das Schiff über den Berg.
Ja, und dazu muss man noch sagen, es ist ein durchaus anstößiges Motiv in der Bildmitte zu sehen. Es wurde mitten am helllichten Tage präsentiert und geschleppt und dann hatten sie quasi so eine Art Folie, farbige Folie noch über das anstößige Motiv in der Bildmitte gehängt, damit man dann da nicht noch eine Erregung öffentlichen Ärgernisses in Kauf nehmen musste, wenn man schon vom Madameweg hierher einfach ein monströs großes Format schleppt.
Das war so kein geschlossener Kasten, sondern ein Schaukasten.
Ja, genau.
Ja, eine Performance mit bei gewesen.
Ja, und das ist natürlich jetzt das Spannende. Also wir sind in einer Ausstellung, die heißt Kipppunkt. Und wir sehen einfach ganz unterschiedliche Interpretationen dieses Motivs. Wenn wir zum Beispiel hineingehen, sehen wir als erstes eine Fotografie von Andreas Greiner-Napp. Das Werk heißt Aus vom Aus. Und zeigt eine Fertigungsstrecke in einem Volkswagenwerk und spielt natürlich an Aus vom Aus auf dieses Verbrennermotor aus und wieder Retour. Mhm. Und jetzt machen wir es vielleicht doch noch anders. Und es ist aber so eine ganz kühle, ästhetische, fast wimmelbildartige Arbeit.
Mhm. Nur rechte Winkel und stürzende Linien.
Sehr technoid, sehr so Maschinenpanoptikum. Menschen sind zu suchen, sie sind da, aber sind lediglich Staffage. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt hier gerade sonderlich zu tun haben. Ne? Das ist ja eher so, die stehen da rum, haben die Hände in den Hosentaschen. Und im Grunde ist das so eine fast ein automatischer Prozess.
Hm.
Ja, und dieses Werk haben wir dann eben direkt am Eingang neben eine kleine Skulptur positioniert von Gerd Truwe. Und hier sehen wir eine Ölflasche. Also eine Motorölflasche, die unter einem Glassturz steht. Schon eine ältere Motorölflasche, aber hier amtlich getestet 1972 in München. Und geht natürlich so in dieselbe Richtung. Ne? Also inwiefern ist das womöglich irgendwann ein Relikt? Inwiefern sollte das in einen musealen Kontext vielleicht gehören?
Also das den Kipppunkt bezogen auf das Technologische, was man so als selbstverständlich kennt, wie vom Pferd zum Verbrennungsmotor, zu was auch immer dann kommt.
Mhm. Ja, da fällt mir ein, ich habe letztens gelesen, woher der Name WD-40 kommt. Weißt du das?
Nee, das ist dieses Öl, was man überall drauf schmiert, wenn sich was bewegen soll. Ne?
Für alles. Also das kannst du, also im Grunde so wie Gaffertape, ein paar Kabelbinder und WD-40 kannst du das einfach für alle Lebenslagen verwenden. Schnupfen?
Nein. Aber, wahrscheinlich ja, aber.
Aber WD-40, der Name kommt daher, weil das der 40. Versuch war. Also es gab vorher 39 Alternativen und der 40. war dann so passend und so die Kriterien erfüllend, dass es dann halt so hieß. Und WD ist, da war dann die Abkürzung für eben wasserabweisend.
Okay, sehr pragmatisch.
Ja, WD-40. Genau, und wir haben aber diese ästhetische Übereinstimmung, ne, von diesem Aus vom Aus, von dieser Fotografie von Andreas Greiner-Napp und dieser kleinen Ölflasche von Gerd Truwe daneben. Hm. Und danach kommt dann schon ein Werk von einer BBK-Zelle-Kollegin, Jana Kräft, also eine ganz pastose Malerei. Sieht eigentlich kaum aus wie eine Malerei, sondern eher wie so eine schrundige,
Planetenoberfläche, so ein Luftbild von wo mal Wasser war vor vielen hundert Jahren vielleicht.
Irgendwelchen Kratern, Mondkratern, ne, so.
Tektonisch.
Ja. Und
einen sehr schönen Blau übrigens.
Ja,
so Aquamarin nicht, so ein, das Dunklere davon.
Genau, und das ist Gletscherwelt und geht natürlich auch in so diese klimapolitische, ökologische Richtung.
Hm.
Wir können jetzt leider nicht über jedes einzelne Werk hier sprechen, weil bei 66 Werken würden wir nicht fertig werden und kämen dann in die Kategorie angefangener Podcast, aber nicht zu Ende gehört. Und deshalb machen wir nur einen kleinen Spaziergang. Und ich muss sagen, weil ich die Galerieliste noch nicht gedruckt habe, weil wir treffen uns heute am Montag, die Eröffnung ist am Donnerstag. Ich habe also noch quasi ein paar Tage Zeit, um panisch und hektisch zu werden. Und habe ich jetzt womöglich auch noch nicht jeden Bildtitel parat oder auswendig.
Ja, das ist ja auch quasi nur ein Teaser, der hoffentlich früh genug rauskommt, dass das eher Appetit anregt.
Hier stehen wir jetzt nochmal vor einer Malerei, einer Landschaftsmalerei von Silke Schaper, einer BBK Braunschweig-Malerin. Und ich finde, das ist ganz eindrucksvoll, weil das ist ein Werk, was mit einem sehr starken, dominierenden Orange gestaltet ist. Und zwar auf eine Art und Weise, dass es wirklich glüht.
Fast ein Signalrot.
Ja, also es ist wirklich etwas, von diesem Bild geht eine Hitze aus. Ne? Und ja, man... Das, hat, also es war ganz klar Landschaft, aber es ist wirklich, man steht davor und fängt an zu schwitzen. Passt. Dann haben wir hier zum Beispiel ein kleines Objekt, eine Kugel aus Totholz und aber auch lebendigem Holz. Ne? Müsste man vielleicht mal besprühen. Hier, guck mal da, die Blätter sahen letzte Woche noch ein bisschen frischer aus. Hm. Korken, Zier, Haselnuss, Weide. Von Ursula Reif. Und wenn du genau hinguckst, siehst du, dass dieses Geflecht mit so kleinen Kupferdrähten verbunden ist und gehalten ist. Mhm. Und das fand ich ganz spannend, weil die hat erzählt, dass ja quasi die ganze Welt auch so zusammengehalten wird aus Kupferdrähten, also sowohl in den Kommunikationsverbindungen als auch was dann den Erdkern, die Zusammensetzung des, der Erde quasi angeht.
Ja, von quasi die Internetleitungen durch die Ozeane und Telefonmaste und.
Ja. Ich würde gerne nochmal darüber an die Wand gehen zu einer Arbeit, die mir wirklich im Vorfeld schon die Schuhe ausgezogen hat. Was hast du denn zuerst assoziiert bei dem Titel Kipppunkt?
Ja, eben genau. Ich habe mir also gleich visuell wie so eine Wippe oder eine Waage und die aus dem Equilibrium gerät, dass irgendwas die Waage tippt. So, das war das erste Bild. Ich persönlich habe es immer nicht so mit Themen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich eher unkonkret was mache und so. Und dann sind mir einige Sachen eingefallen, die halt, also die dann halt plakativ werden, wie zum Beispiel, was ich Global Warming oder irgendwie sowas. Aber ja, eher sowas, so ein Dingens, wo eine Waage gekippt ist.
Wir haben hier auch ein Boot, ein Fährmann von einem Zellerkünstler. Und der ist tatsächlich auch so ein bisschen wie so eine Schaukel angelegt. Ne? Also so ein bisschen. Wir haben auch das physische Kippen an einigen Stellen, kommen wir noch zu. Aber auf was ich hinaus wollte, ist dieses kleine Werk hier. Wir sehen einen kleinen Holzrahmen, Inhalt nichts. Also ein leerer Rahmen. Und unten ist so ein kleiner Papierschnipsel und da steht in Schreibmaschinenschrift drauf, deine Mutter lebt nur noch ein Jahr. Und das Werk ist von Uschi Kurowski und in der Galerieliste erschien dann als Titel Moni, 13. April 1974. Und das war ganz fürchterlich, denn die damals 8-jährige Künstlerin, heute Künstlerin Uschi Kurowski, hat diesen Satz, deine Mutter lebt nur noch ein Jahr, von ihrer Freundin Moni gehört, die ebenfalls 8 Jahre war. Und dann war die Information, dass die Mutter eben sehr schwer erkrankt ist, schneller über den Kommunikationspfad der Nachbarschaft gegangen, als über den Kommunikationspfad der Familie. Das bedeutet, diese einfach alles verändernde, fürchterliche Situation hat sie von ihrer Freundin erfahren. Und das fand ich total krass und ging mir unter die Haut wie kein anderes Werk.
Ja, das ist so konkret und gerade dieser kleine nüchterne Satz, der irgendwo in die Ecke geschoben ist, in diesem großen leeren Rahmen, das merkt man auf jeden Fall direkt im Solarplexus. Ja. Gerade wenn man halt selber älter wird und sich solche Sachen ankündigen mit krank werdenden Eltern und sowas.
Ja.
Natürlich schon eine ganz andere Nummer, weil es halt so persönlich auch ist. Ne? Ich meine, sowas wie Autos, Technologie und so, das hat wahrscheinlich riesengroße Auswirkungen auf alle Menschen, aber dieses Ding, dieses ganz private, persönliche, deine Mutter lebt nur noch ein Jahr. Also, Dude.
Ja, und das fand ich auch einfach ein absolut ein unglaublich starkes Werk, weil tatsächlich muss ich sagen, ich habe Kipppunkt auch zunächst, obgleich ich es ja euch, an euch Künstlerinnen und Künstler auch anders ausgeschrieben habe oder rumgeschickt habe und zum Beispiel eben so dieses Klimatische auch mit dabei hatte und angedeutet habe. Mhm. Aber als ich Kipppunkt dann gehört habe oder es feststand, das war quasi ein Vorschlag aus dem Vorstand, wären meinen ersten Situationen oder Assoziationen auch persönliche Erfahrungen irgendwie gewesen, ne? So dieser Point of No Return. Hm. Irgendwann ja. War dann Schluss.
So ist wie eine Weggabelung und plötzlich ist alles anders.
Ja, genau. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was das eben in dieser Künstlerin ausgelöst hat, ne? Also die Mutter lebte tatsächlich auch noch länger als ein Jahr, aber also diese Sorge.
Mit so einem Satz zu leben als Kind, ja. Ist unvorstellbar.
Ja. Ja, dann schauen wir ein bisschen, lassen wir den Blick schweifen. Wir sehen, wir haben überraschend viel Fotografie dieses Jahr in der Ausstellung. Ne? Also wir haben hier zum Beispiel der Künstler Uwe Brotmann hat ein großes Querformat mitgebracht, also so ein Panoramabild aus der Normandie. Eine Veteranenzusammenkunft und Übereinkunft. Wir haben hier auch noch ein weiteres Bunkerfoto von Andreas Greiner-Napp, eben auch Normandie Bunker. Also auch da der historische, geschichtliche Kipppunkt in der Geschichte Deutschlands. Wir haben hier eine große Grafik zum Beispiel auch von Uwe Mehr. Das ist so eine Art, mathematische Puzzleaufgabe. Ne? Man hat also eine Ausgangssituation oben links. Mhm. Guckt das nächste Feld an, auf dem wir so eine Art langsam zerklüftende Ansammlung von Quadraten sehen und die sich so wie so auspixeln und es werden immer weniger und weniger und ganz am Schluss dieser Reihe steht dann quasi nur ein großes Kreuz, so als Reduktion von dem, was vorher ging. Mhm. Und das ist eben so eine Art Analogie zum Artensterben. Das ist so eine Art wie Survival of the Fittest oder es werden halt eben auch immer, die Arten werden eben immer reduzierter.
So ein Zusammenschrumpfen von allem auf was Bestimmtes, sodass das, auf das es zurückgeschrumpft ist, halt klarer und dichter hervortritt als alles andere vorher, aber dafür ganz, ganz viel eben nicht mehr da ist.
Ja. Dann gehen wir mal noch hier um die Ecke. Da hängt auch eine ganz fantastische Arbeit, die so manche Sachen auch einfach noch deutlicher macht, und zwar von Timo Hoheisel, Zeitenwende. Und wir sehen, auf einem kleinen Regal stehen 5 Wecker, aber das Ziffernblatt ist abgewendet von uns Betrachterinnen und Betrachtern. Es zeigt quasi zur Wand. Und wenn wir uns das genau angucken, ist jeder Wecker beschriftet. Ne? Also wir haben hier links Ice Sheet, dann kommt Permafrost, dann West Antarctic, Ice Sheet und so weiter. Und Timo hat hier einfach 5 Kippelemente des Erdsystems ausgewählt, die in aktuellen Studien zu den Systemen zählen, die am nächsten daran sind, einen kritischen Kipppunkt zu überschreiten. Also closest to tipping. Hm. Und die werden eben vor Ausstellungsöffnung aufgezogen, die Wecker, und irgendwann völlig random im Ausstellungskontext klingeln die zu unterschiedlichen Zeiten. Hm. Zeigt nochmal so dieses Ablaufen auch der Zeit. Ne? Also wir haben hier die ökologische Deutung oder Auslegung des Kipppunktes. Wir haben hier zum Beispiel noch eine große Holzskulptur von Jürgen Neumann. Wir haben also eine recht rustikal gearbeitete Gestalt, die eben versucht, auf einem Ball zu balancieren. Also auch, das ist immer für mich immer sehr schön in der Vermittlung, auch wenn Leute dabei sind, die eigentlich mitgeschleppt wurden zu irgendeiner Führung. Ne? Die hatten eigentlich keinen Bock.
Die man erstmal überzeugen muss, warum Kunst cool ist.
Ja, das ist so, die haben dann einen Kompromiss geschlossen. Ne? Also es ist dann so, ja, okay, dann komme ich halt mit zur Kunstführung, in Ordnung, aber danach gehen wir dann Schnitzel essen oder weiß ich nicht was. Ne? Oder so. Es gibt ja dann immer so Leute, die werden mitgeschleppt und die haben keinen Bock. Und wenn ich dann so merke, okay, da ist jemand in der Gruppe, der will einfach nicht hier sein und ist auch überhaupt nicht offen, dann beginne ich eine Führung gerne vor den Skulpturen von Jürgen Neumann, weil dann sage ich immer so, das ist jetzt wirklich sehr, sehr reißerisch, aber ich sage dann immer, das ist der Künstler mit der Kettensäge und dem Flammenwerfer und dann habe ich die.
Ja, das klingt so nach Rammstein.
Ja, vielleicht, aber dann sind die wach, dann sind die interessiert und dann kriegt man solche Menschen dann übers Material. Ne? Und dann, man muss die nur am Anfang einmal knacken. Und dann übers Material. Und dann sind die auch offen. Und dann sind die auch voll empfänglich. Und da ist für mich Jürgen immer so ein guter Herzöffner.
Das sind, der Herzöffner mit der Kettensäge ist auch ein fantastischer Romantitel.
Ja, das ist richtig. Oder für so eine Fortsetzungsreihe. Hm. Ja, hier stehen wir vor dem großen Gemälde von Luz Marien Helena Guzman. Und es sieht einfach aus wie ein schrecklicher Albtraum. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist genau das Werk, was eben getragen wurde und überklebt wurde. Denn wir sehen inmitten eines fast schwarzen, riesigen Quadrates eine graue Frauengestalt nackt vor uns liegen. Es erinnert so ein bisschen an Courbets Die Schöpfung der Welt. Also man sieht quasi das Geschlechtsteil sehr plastisch und groß. Sie hält sich ihren geblähten Bauch, also ihren großen, schwangeren Bauch mit ihren Händen fest. Und ich finde dieses Gemälde, lass uns noch mal kurz nah rantreten. Mhm. Also ne, ihre Augen, die sind, schau dir diese Augen an, ne? Da liegt Angst drin, da liegt Sorge drin. Da sind
Erschöpfung.
Also es ist ein unglaublicher physischer Moment. Um ihren Unterleib herum ist Blut. Es sind lauter tote Vögel, die ganz feinmalerisch im unteren Bereich gemalt sind. Aber im oberen Bereich sehen wir noch drei kolibriartige Vögel, die eher so skizzenartig sind. Und auf ihrem Knie sitzt ein Vogel, der ist auch, also entweder ist er im Blut gelandet oder er blutet auch. Und aus ihrem Geschlechtsteil kommt eben auch ein blutbespritzter Vogel raus. Also es ist ein fürchterlich auszuhaltendes Werk, aber es ist absolut fesselnd und auch genial. Ne? Weil ich kann ja mal kurz sagen, was das mit mir macht. Mhm. Ich habe jetzt auch nicht die Auflösung von ihr dafür bekommen. Das, was ich jetzt so mir so zurecht gedeutet habe und das, was dieses Werk mit ihr gemacht hat, hat sie dann in einem Gespräch später auch so angelegt. Ne? Also hat gesagt, dass das so auch damit drin steckte. Diese Frau hat an ihrem schwangeren Bauch eine Linea Negra. Das ist sozusagen vom Bauchnabel hinabwandernd eine dunkle Linie, die sich meistens am Ende einer Schwangerschaft bildet. Mhm. Das sind so eine Pigmentveränderung, die geht auch wieder weg. Das ist halt einfach, man hat dann so einen komischen Strich und ein paar Monate später ist der weg. Mhm. Und diese Künstlerin hat keine Kinder und die beschäftigt sich aber hier so mit dem Thema Schwangerschaft oder eben auch keine Kinder haben, so sehr, dass sie auch zum Beispiel diese Linea Negra damit reinpackt. Und das ist so in dieser Gesamtanmutung ist das wirklich, man kann nicht wegsehen, man ist irgendwie gebannt und es ist so eine Visualisierung eines, wie so ein Albtraum oder hat ein bisschen was auch in die Richtung von den Bildern, mit denen Frida Kahlo quasi ihre Kinderlosigkeit verarbeitet hat.
Ach, die verschiedenen Realitätsebenen, ne, dass die Frau in der Mitte schwarz-weiß ist und so ganz, ganz ruhig und die Gebärenden und oder die geborenen Vögel sind dann sehr farbig, also schon fast bunt an manchen Ecken, dass es so rauskommt. Und die Wegfliegenden dann so ganz rudimentär angedeutet, eher über Kreide oder ähnliches. Also so, die verlieren auch die Form und so, dass das halt die verschiedenen Auflösungen der in Häkchen Realität oder des Dargestellten auch so ein Faktor ist, der irgendwie, über den man erstmal rätseln kann.
Und das ist wirklich auch meisterlich gemalt. Ne? Also wenn man sich jetzt nochmal die Füße anschaut, ne, das ist gar nicht so einfach, Füße zu malen. Und das hat sie einfach wahnsinnig gut gemacht, Hände auch. Also ja, irgendwie sehr eine große Sogwirkung, aber irgendwie auch verstörend.
Ohne mit der Künstlerin geredet zu haben, könnten wir uns jetzt wahrscheinlich eine Stunde davor setzen und einfach darüber erzählen und Sachen rauslesen und interpretieren. Also ist sehr, sehr potent.
Ja, machen wir aber nicht. Wir spazieren mal weiter.
Zumindest jetzt nicht.
Wir sehen hier noch eine Arbeit, die muss ich auch noch mal kurz erwähnen. Bernd Wolf Dettelbach ist ein Maler aus Hannover, kam hier an mit sehr vielen Kisten. Und der zeigt hier so eine Art super verschachtelte Modellhäuser, die durchbrochen sind von Flugzeugen, die in diesen Modellhäusern mit drin stecken. Das ist so weiß überarbeitet, aber unten drunter auch farbig. An einigen Stellen blitzen dann so Weltkarten hervor. Es ist sowas wie so eine wirklich gefangene Dystopie. Man wähnt sich in einem Escher-Bild Und was die mediale Ästhetik angeht, hat er hier einfach seine eigenen alten Malereien verarbeitet. Mhm. Ich meine, was ist das für ein krasser Umgang mit seinem eigenen Werk, zu sagen, okay, also es gab einfach Malereien, mit denen war ich nicht mehr zufrieden und vor denen wollte ich mich auch verabschieden, ja, und dann habe ich aus denen was Neues gemacht. Und,
die Modelle sind dann von ihm daraus gebastelt?
Yes.
Interessant. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie diese Modelle bei so Modelleisenbahnen, wenn man da so ein Häuschen dazu kauft, so in dem Maßstab ungefähr, nur halt aus dem Gemälde und dann nochmal weiß grob überstrichen.
Und auch nochmal, es gab dann nochmal quasi einen Bemalungsschritt, also hier gibt es dann zum Beispiel Buchstaben oder so wie Kinderzeichnungen auf den Häusern und auf den Giebeln und das also hat er dann quasi noch in einem weiteren Schritt hinzugefügt. Ja, und das ist so, das Auge ist total unruhig, ne? Man guckt, wo es oben, unten, es ist so alles, die Welt steht Kopf.
Mhm. Mich erinnert die Ästhetik auch so ein bisschen an so 3D-Modelle, die man in so einem Programm so ineinander schieben kann, weil die halt keine Kollisionsabfrage haben, weil die hier so nahtlos ineinander übergehen.
Ja. Ja, dann gucken wir also auf eine Arbeit der Künstlerin Iris Selke, beziehungsweise gerne auf zwei, obgleich die nicht miteinander zusammenhängen. Und zwar, ich bin ja Kunsthistorikerin, also deshalb finde ich natürlich kunsthistorische Referenzen absolut super. Und die Iris Selke, die hat Tribute to Caravaggio hier gezeigt. Und zwar einmal, als sie dieses ganz bekannte Caravaggio-Bild, das ist also ein Künstler aus Italien, der wirklich absolute ein Troublemaker seiner Zeit war, und sie hat quasi ein bekanntes Gemälde von diesem genommen und es zeigt einen Jüngling, der sich selbst im Wasser erkennt, nämlich Narziss, ne? Narzissmus und so, und sich einfach unsterblich in sich selbst verliebt, weil er von einem entsprechenden Pfeil getroffen wurde von Amor. Und hier hat die Künstlerin sich mit einer Fotomontage quasi selbst hineinmontiert. Und es gibt ein zweites Werk, was aber ganz anders aussieht, also wieder die Künstlerin, die in einer Aktion einen großen Spiegel in der Hand hielt und inmitten eines riesigen Haufens aus diesen fliegenden Spiegelscherben steht. Es sieht so aus, als hätte sie diesen Spiegel in der Hand gehabt und hätte ihn einfach mit so einem Zinedine Zidane-Move mit dem Kopf einfach zerstört. Und das ist eben Tribute to Caravaggio 2.
Und die hängen auch gegenüber, die Bilder?
Ja, das ist kein Zufall, die sprechen ein bisschen miteinander, aber ja, ist auch eine coole Arbeit. Dann möchte ich mal hier nochmal jemanden Neues im BBK Braunschweig auch vorstellen, Romina Herrera. Das ist eine Künstlerin, die hier eine Soundinstallation zeigt. Die hören wir jetzt natürlich nicht, wir können das jetzt hier in der Form nicht einblenden, aber wir sehen vor allem ein monströs großes schwarzes Quadrat. Und das ist ein ganz seltsames Material. Du hast eingangs schon gesagt, als wir hier einmal durchspaziert sind, es erinnerte dich an diese Blätter von Sushi.
Diese Nori-Blätter.
Ja, in riesengroß.
Diese Algen, genau.
Das sind tatsächlich so Wickelunterlagen. Also das heißt, wenn man ein Baby wickelt, dann kann man, wenn einem die Umwelt egal ist, kann man dann so Einwegwickelunterlagen, so mit so Plastik und Vlies drauf, immer drunter legen. Und die hat diese Künstlerin hier gefärbt. Meconium heißt die Arbeit, besteht aus drei Teilen, diesem wirklich sehr großen, unübersehbaren, großen Algenblatt, sage ich mal. Dann auch einem kleinen Siebdruck, welches genau gegenüber hängt, und dann eben noch einer Soundinstallation, die wir jetzt an dieser Stelle nicht verraten, was das ist. Und diese Arbeit heißt Meconium und ist quasi auch eine Referenz an das Kindspech. Also wenn ein Baby geboren wird, scheidet es ja dann recht bald nach der Geburt, der erste Stuhlgang, dieses sogenannte tiefschwarze Kindspech aus. Und damit, deshalb hat diese Künstlerin eben diese Wickelunterlagen hier in dieses tiefe, tiefe Schwarz gefärbt.
Das heißt Kindspech?
Yes.
Interessant. Schon zwei Sachen gelernt. Einmal den Strich in der Bauchnabel, und Kindspech ist ein wahnsinnig schönes Wort.
Ja.
Also irgendwie so, man muss gleich an Pechmarie denken und macht auch so eine ganze Assoziationswelt auch von Verdammung und Schicksal und
alles Kindspech. Ist bestimmt. Ja, und das fand ich aber halt eben auch nochmal, um auf diese Linea Negra, auf diese Linie am Bauch zurückzukommen. Das ist ja auch nicht so, das gehört ja nicht zum Allgemeinwissen. Ne? Das ist ja so, redet ja auch niemand drüber, okay, ne? So, und ist ja auch völlig belanglos, ne? Hat man halt eine Linie und die ist dann wieder weg. Aber das fand ich halt für mich, die selber Mutter ist, noch mal krasser in dieser Auseinandersetzung der Nichtmutterschaft, sich genau mit sowas auch richtig auseinanderzusetzen. Ja, jetzt haben wir uns gerade schleichend ins Kabinett fortbewegt und hier sehen wir eine Ansammlung der verschiedensten Arbeiten. Hier begegnet ein tatsächlich Timmy der Wahl auch zum Thema Klimawandel, Kipppunkt. Aber wir haben hier auch eine Arbeit der Fotografin Birgit Wemheuer und wir sehen quasi eine verhüllte Nana-Skulptur vor dem Landtag in Hannover. Das war Teil einer Demonstration, welche Birgit Wemheuer mit angeleitet hat. Sie hat diese Nana verhüllt und es ging quasi darum, auch Aufmerksamkeit über die Präsenz und von Frauen im Kulturbetrieb zu erhöhen. Ne? Was würde fehlen, wenn es die Frauen nicht mehr gäbe? Und das verhüllte Tuch, mit dem sie eben diese Nana verhüllt hat, liegt hier mit im Raum. Wir sehen hier einen großen Stapel an Steinen, die so geschichtet sind, dass sie nicht kippen. Eben auch von einem BBK Braunschweig-Mitglied, Gunther Fritz.
Ist das dann auf so einem...
Das muss noch gehängt werden.
Ach so, okay, ich dachte...
Wir sind noch in Progress. Wir haben noch eine Arbeit hier auf dem Boden. Und bei der Malerei von Gunther Fritz finde ich es immer ziemlich cool, dieses Zusammenspiel aus Realismus und abstrakter Malerei. Ne? Also dieses, der Hintergrund, der ist ja nun abstrakt, der Vordergrund ist realistisch und das finde ich, das berührt mich auch immer. Das finde ich immer sehr...
Und diese Steintürme wie im Zen, ne, diese Ballons-Dinger.
Ja, und dann stehen wir ja jetzt auch in dem Raum, in dem zwei Werke von dir hängen. Mhm. Du hast vorhin schon mal kurz gesagt, bei Kipppunkt, du wusstest auch nicht so richtig, ob du nicht vielleicht ausjuriert wirst, weil dein thematischer Bezug nicht ganz so evident war, wie bei zum Beispiel einer Öldose oder sowas.
Genau, also ich finde es immer eh schwer, mich einem Thema irgendwie mit einem Thema im Kopf hinzusetzen, weil beim Prozess halt viel automatischer ist. Ich lasse ja einfach immer kommen, was kommen will und mache dann einfach und weiß dann erst im Endeffekt, was ich gemacht habe. Und das Ding hier, kann ich uns endlich kurz die Idee, ich habe von Freunden so ein Ikea-Print gekriegt, so ein blödes Sonnenblumenbild. Also jetzt auch nicht als das Geschenk von wegen hier, schönes Bild, sondern hier kannst du übermalen. Mhm. Und dann, weil das ist jetzt auch nicht auf Leinwand, sondern das ist irgendwie so eine komische Plane, habe ich angefangen, das zu übermalen. Und das hat irgendwie überhaupt nicht geklappt, weil sich das anders verhalten hat. Dann habe ich es nochmal übermalt und im Endeffekt habe ich es bestimmt 8-mal oder so übermalt, bis es irgendwie verloren hat, dieses Ikea-Ding zu sein. Mhm. Und dann im Endeffekt finde ich das jetzt halt, das ist jetzt nicht die Arbeit im Bild. Das Bild ist das Bild und die Arbeit, aber der Prozess dahinter fand ich halt lustig da, dass irgendwie quasi dieses Konsum-Ikea-Ding, Industrieprodukt einfach so lange mit Kunst zu bewerfen, bis es Kunst ist, fand ich irgendwie witzig. Aber das habe ich jetzt auch nicht groß zum Aufhänger gemacht, weil das war mir dann ein bisschen zu flach für das Thema. Aber ja, so das war der erfahrene Kipppunkt, der jetzt nicht unbedingt das ist, was ich zeigen wollte. Und bei dem anderen ist halt so dieses, wie gesagt, das ist mit so konkreten Sachen wie einem Kipppunkt. Ich hatte das so im Kopf, aber ich kann mich immer nicht so an konkreten Themen abarbeiten und hatte dann gehofft, dass das quasi so lesbar ist, dass das zur Ausstellung passt.
Du, am Ende kann man das ja auch ganz physisch machen. Du sagst ja auch immer, du willst gar nicht vorgeben, in welche Richtung deine Werke gehängt werden. Ne? So. Ja. Und dementsprechend ist das da ja auch nochmal irgendwie drin, dass ich das drehen kann. Und tatsächlich, wenn wir nochmal so an deine Malweise denken, ne, ist es ja so, du brauchst dann schon auch die Stimmung, den richtigen Moment irgendwie. Ne? Du brauchst sozusagen, du kannst ja auch nicht den ganzen Tag machen.
Ne? Nee, also so, das ist sehr anstrengend.
Sehr anstrengend und du musst aber auch erstmal in diesen Zustand reinkommen, ne? Also bevor du anfängst zu malen.
Ja, also ich habe da so eine gewisse Söldnermentalität entwickelt, dass ich einfach sage, ich gehe einfach ins Atelier, mach die Musik an und irgendwann kommst du dann schon. Mhm. Also im Sinne von, ich warte nicht auf Inspiration, sondern ich mache einfach. Aber ich habe auch sehr viel Spaß daran. Also Spaß ist natürlich falsch, das ist ja nicht so ein Yippie, sondern ist halt auch sehr anstrengend, die Arbeit. Also jetzt nicht unbedingt körperlich, sondern eher so dieses Aushalten von, wenn nichts passiert und entscheiden und machen und ja, das ist schon. Und irgendwann kommt dann auch da ein Punkt, wo es dann plötzlich anfängt, so auf Autopilot zu gehen. Der ist halt immer da. Das ist auch das, was ich so hinterherjage. Irgendwie, je weniger ich denke und je mehr ich immer fühle und Sachen mache und mir dabei zugucke, wie die Dinge passieren, dann ist halt dieser Kipppunkt da. Ja, aber das ist quasi immer schon drin.
Ja, Lass uns noch mal kurz darüber gehen, denn wir haben auch noch eine Arbeit, die habe ich dir bisher vorenthalten, weil die ist versteckt. Das heißt, wir können jetzt total ungefiltert deine ersten Reaktionen teilen.
Willkommen auf dem Sascha Reacts Channel. Nee. Jede Art von Interpretation ist eh immer subjektiv. Ne? Man kann nicht sagen, das heißt das und das, sondern das ist immer nur, wie man das selber empfindet.
So, hier sind wir. Buh. Ihr halt es jetzt auch ein bisschen mehr.
Ja. Wie man hört. Ja, erste Interpret, also quasi dieses, also ich kann ja mal kurz beschreiben, was ich sehe. Ich sehe ein Meer an Stofftieren, wie man das vielleicht so im Secondhand-Shop finden würde oder beim auf dem Jahrmarkt, auf dem Rummel, wenn man irgendwie Luftballons kaputt macht mit Wurfpfeilen und sich dann was aussuchen kann, so eine Wand, so ein Wandbehang lauter Stofftiere. Aufgeklebt auf eine bestimmte Form. Kann ich gerade nicht dechiffrieren, vielleicht sowas wie so ein Tierpelz oder so, der auf dem Boden liegt, so Dinner for One-mäßig, nur ohne Kopf. Genau, das sind erstmal die sachlichen Beschreibungen in Assoziationswelten.
Mhm. Und die Skulptur noch?
Ach, die gehört dazu.
Yes, die sind verwandt.
Okay, eine sehr große Skulptur aus Folie oder, falls es gerne noch war, aus Heißkleber. Auf jeden Fall Kunststoff irgendwo und entweder ein Bär, Katze, irgendwie was in die Richtung, irgendwie jung, irgendwie recht niedlich, aber halt sehr riesig.
Das ist von der Künstlerin Nathalie Prindul aus dem Harz. Mhm. Und die hat hier uns quasi ein gehäutetes Tier, die Arbeit halt heißt Hautlos, mitgebracht.
Und die Assoziation mit dem Ding ist ja schon mal...
Ja, genau, und daneben dann quasi den Pelz gelegt.
Und die ganze Stofftier-Geschichte, ist da was drüber bekannt?
Die Moral von der Geschichte, meinst du? Naja, also ich würde es schon so interpretieren, dass wir auch quasi hier so damit einerseits konfrontiert sind, wie gehen wir mit Plastik um? Ne? Also es ist ja wirklich einfach ein Riesenhaufen Plastik. Und welche Omnipräsenz hat Plastik in unserem Leben und brauchen wir so viel Plastik? Und dann aber eben auch, womöglich steckt da auch drin, wie wir mit Tieren umgehen. Hm. Also inwiefern wir Menschen uns dann da eben erdreisten und ermächtigen, so zu handeln, wie wir in den meisten Fällen handeln.
Ja, die Kommodifizierung und zur Ressource degradieren von Leben.
Einerseits das Feiern, das Verniedlichen, das Durchdeklinieren von Tieren in den verschiedensten niedlichen Farben und Formen. Ja. Und andererseits quasi das brutale Hinwegsnacken von einer Menge Billigfleisch. So. Ja. Das war so ein kleiner erster Spaziergang. Ich ziehe Sascha an den Kabeln, an denen wir hängen, jetzt wieder vor.
Nicht an den Ohren.
Nicht an den Ohren, denn ich habe natürlich noch was total Wichtiges, auf was ich hinweisen möchte. Und das ist so komplex, dass ich das nicht im Kopf habe.
Ich dachte, das wäre jetzt so ein, wie komplex ist es?
Okay. Nee, wir haben ein monströses Rahmenprogramm. Also erstmal eröffnen wir diese Ausstellung ja am Donnerstag, den 23. April, 19 Uhr. Die Dezernentin für Kultur und Wissenschaft, Professor Dr. Anja Hesse, wird die Begrüßung übernehmen. Dann wird Carmen Putschki, eine Kunsthistorikerin aus Hannover, die Einführung machen. Dann gibt es Musik. Anna spielt und Horst brummt und eine Live-Performance von Yingmai Duan. Und dann haben wir wirklich ein monströs großes Rahmenprogramm, das auch auf unserer Homepage ist. Und da haben wir natürlich zig Führungen, Kinderführungen, aber eben auch Yoga. Wir haben einmal Friedensscheibe schmieden mit der BBK-Künstlerin Ursula Reif. Wir haben eine performative Lesung mit Luisa Schrimpf. Wir haben einen Performance-Workshop mit Yingmai. Wir haben einen Vortrag zum Thema Nachlass und Werksverzeichnis. Ne? Also sichten, ordnen und bewahren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit dem Werksverzeichnis, Sascha. Er schweigt, wir können es uns jetzt alle denken. Also,
ich habe gerade aus dem Fenster geguckt, weil ich dachte, du liest das vor. Ich habe gerade leider nicht zugehört, ehrlich gesagt.
Warst du im Automodus? Naja, also es geht einfach darum, dass wenn man einfach einen Riesenhaufen an Kunst produziert, das total toll wäre für alle, insbesondere für die Menschen, die dann den Nachlass zu betreuen haben, wenn man ein Werksverzeichnis hat. Ne? Und wie man ein gutes Werksverzeichnis anlegt, das kann man dann in diesem Workshop auch erfahren. Wir haben eine performative Lecture, wir haben am letzten Ausstellungstag, das ist Pfingstsonntag, da ist hier nochmal richtig Bambule. Also da gibt es natürlich wie immer Finissage mit Kuchen, ich mache eine Führung, das ist jetzt noch nicht so bambulesk, aber wir haben 15.30 Uhr dann ein Konzert nochmal von Krüger Glanzquartett und dann haben wir ein neues Format, das wir mal ausprobieren, das heißt Take Away Art und das ist ein Direktverkauf von kleinen Formaten durch die Künstlerinnen und Künstler. Bedeutet, wenn die zum Beispiel Kataloge haben oder wirklich kleine Formate, irgendwelche auflegen, was auch immer, irgendwas, von dem sie denken, das hat ein bisschen schmaleren Preis und das nehmen wir mal mit, dann kann man das dann hier einfach kaufen. Und es wäre total toll, wenn Menschen, die einfach affin sind für Kunst und die Bock haben auf kleine Originale, an diesem Tag dann herkommen würden und den Künstlerinnen und Künstlern, deren Beruf es ja ist, von so etwas zu leben, was sie allerdings in den meisten Fällen so nicht bestreiten können, einfach ein kleines Werk abkaufen.
Das klingt gut. So. Sind dann einfach so Tische aufgestellt und man sitzt dann dahinter mit einer...
Also ich habe an die Künstlerinnen und Künstler ausgeschrieben, dass wir quasi 4 Tische haben, dass wenn jemand aber auch was Kleines hat, dass er das mitbringen kann. Und genau, das sollen sich die Leute dann selber kümmern. Also das sollte dann quasi nicht irgendwie durch meine Hände geben, also durch die Galerie, dann dementsprechend ist das auch provisionsfrei, sondern ist quasi eine Sache zwischen den Künstlerinnen und Künstlern und den Menschen, die hierher kommen.
Alles klar.
So, und damit haben wir jetzt unser kleines Experiment vollendet.
Jawohl, dann vielen Dank.
Ich danke dir.
Und auf Wiedersehen.
Bis bald.